Dankeschön. Ja, ich möchte heute was über Namespaces erzählen. Bevor ich zum Thema komme, einmal die Folien, wer sie asynchron verfolgen möchte, kann das PDF öffnen. Bevor ich zum Thema komme, eine kurze Einführung über wer ich bin. Mein Name ist Helmut Krone. Ich bin seit doch einigen Jahren Debian-Entwickler, vor allem im Kontext von Crossbuilding und Bootstrapping unterwegs. Auch immer mal wieder was Richtung Qualitätssicherung, wo ich mir Aspekte der gesamten Distribution angucke. Beruflich bin ich mittlerweile selbstständig unterwegs und arbeite viel mit Freaksien zusammen, die vor allem dafür bekannt sind, den Long-Term-Support für Debian zu maintainen und auch kommerziellen Extended-Long-Term-Support anzubieten. Ich habe noch eine Kontaktadresse angegeben. Wenn noch irgendwie Fragen sind, dann ja auch irgendwie käuflich. Und damit kommen wir zum Thema Namespaces. Was sind Namespaces? Das ist ein Linux-Kernel-Feature und dient zur Virtualisierung des Linux-Kernels. Also ich kann mit Namespaces mehrere Sichten auf den Kernel erzeugen. Die haben damit Einfluss auf viele Betriebssystemaufrufe. Das gucken wir uns gleich noch im Detail an. Ein wichtiger Aspekt, den man von vornherein verstehen sollte, ist, dass sie hierarchisch organisiert sind. Am Anfang, wenn ich so ein Linux starte, gibt es sogenannte initiale Namespaces. Es gibt mehrere Arten von Namespaces, 8 Stück, und für jede dieser Art gibt es einen initialen und darunter organisiert sich dann so eine Hierarchie. Wie die entsteht, gucken wir uns gleich noch an. Und so zur Einordnung, die Technologie ist mal entstanden, vor allem um Container zu entwickeln. Darum sind wir auch im Container-Track. Und wenn irgendwie unterwegs zum Vortrag Fragen auftauchen, gerne melden. Ich muss dann die Frage wiederholen, damit die auch im Stream zu hören ist. Hinten ist die erste Frage. Reinrufen. Also es ist gewünscht, den Link nochmal zu sehen, wo man sich die Folien holen kann. Letzte Chance. Gut. Dann kommen wir erstmal zu einer Übersicht. Bevor wir wirklich verstehen, was Namespaces sind, die Frage, was verwendet denn überhaupt diese Technologie? Und da bitte ich jetzt mal das Publikum, nacheinander laut reinzurufen, was so für Programme, Anwendungen bekannt sind, die das verwenden. Ich wiederhole das dann für den Rest. Docker ist genannt. Nochmal bitte? Systemd Enspawn ist genannt. Nochmal? Kubernetes als Cluster Management, ja. Unshare als Tool in Util Linux. LXC. Gut. Ja, ich würde, danke fürs Mitmachen. Ich habe auch mal eine Liste gemacht. Einiges, was jetzt genannt wurde, taucht hier wieder auf. Ich habe das mal versucht, in 4 Gruppen zu unterteilen. Docker wurde und LXC wurde genannt. Das fällt alles in Richtung Container Runtimes. Virtualisierung von Linux-Systemen und ist das, wofür das mal entstanden ist. Dann Unshare ist genannt irgendwo da hinten. Das ist ein Werkzeug aus dem Util Linux-Paket, was in den meisten Linux-Distributionen standardmäßig installiert ist, mit dem man die Namespaces direkt benutzen kann. Und das werden wir jetzt auch in den Beispielen mehr sehen. Ein anderer Bereich ist Sandboxing. Jeder, der Firefox oder Chromium benutzt, benutzt Namespaces, weil die ihre Tabs und das JavaScript damit einsperren. Oder auch Flatpak benutzt Namespaces, um die Anwendungen einzusperren. Unten drunter läuft in Flatpak Bubblebox. Bubblewrap heißt das. Das ist das Tool, was das eigentlich macht und ist die Grundlage für Flatpak. Und genauso Docker und Podman machen das nicht selber, sondern benutzen CRun und RunC als Tool, diese Dinge zu implementieren. Dazu noch irgendwelche Fragen für die Einordnung? Und dann hatte ich hier für die Debian-Entwicklung, da mache ich ein bisschen mehr mit. Da gibt es halt auch ein paar Werkzeuge, die das benutzen. In dem Kontext bin ich auf Namespaces gestoßen, habe damit interagiert und erzähle also heute mehr Dinge, die ich dabei gelernt habe, als Dinge, die ich selber gemacht habe. Kommen wir zur Namespaces, wie man sie benutzt. Es gibt ein paar Betriebssystemaufrufe, mit denen man darauf Einfluss hat, welchem Namespace ein Prozess angehört. Kennt jemand einen Syscall, der das ändert? Genau, Unshare ist nicht nur ein Programm, was man benutzen kann, sondern auch der Name eines Betriebssystemaufrufs, der Namespaces eines Prozesses wechseln kann. Gibt noch zwei weitere. Sind die auch bekannt? Das ist vermutlich nicht der Fall. NSEnter wurde genannt. NSEnter ist das Command-Line-Tool und der Systemaufruf, der dafür benutzt wird, ist SetNS. Und die andere Möglichkeit, noch Namespaces zu wechseln, ist mit dem Klonaufruf. Das ist eigentlich eine ganze Familie von Betriebssystemaufrufen. Das gibt es als Klon, Klon 2, Klon 3 und wahrscheinlich irgendwann Klon 4, weil irgendwann immer mehr gemerkt wurde, dass man mehr Argumente braucht. Das ist die komplexere Variante, Prozesse zu forken. Da kann ich jetzt mittlerweile entscheiden, will ich irgendwie den Speicherbereich mit dem anderen Prozess teilen oder auch will ich Namespaces teilen, also im gleichen Namespace bleiben oder einen neuen Namespace erzeugen und dann da reinkommen. Wichtig, wann immer ich irgendwie einen neuen Namespace mit Unshare oder Klon erzeuge, die sind hierarchisch organisiert und der neue Namespace wird dann in der Hierarchie unterhalb des ursprünglichen Namespaces eingeordnet. Mit ZNS kann ich einen bestehenden Namespace referenzieren und den aktuellen Prozess in diesen Namespace hinein verschieben. So, das ist jetzt relativ trocken. Kommen wir zu den Arten von Namespaces. Kennt jemand irgendwelche Arten von Namespaces? Mount Namespace? Pit Namespace? Network Namespace? Haben wir schon drei? Time wurde genannt. UTS? Nochmal bitte? User Namespace, ein ganz wichtiger Namespace. Da sind wir schon bei 7. IO ist kein Namespace. Mount. Der IPC Namespace ist, ja, den gibt's. Ich habe mal eine komplette Liste. Was nicht genannt wurde, war ein C-Group Namespace. Aber sonst waren die, glaube ich, fast alle da, ne? Das sind jedenfalls die Hierarchien, die es gibt. Es gibt genau diese. Die wurden nicht alle gleichzeitig eingeführt. Der älteste all dieser ist der Mount Namespace. Der ist ein bisschen komplex, deshalb kommt der weiter hinten. Und ja, dann gucken wir uns die jetzt mal alle einzeln im Detail an. Ich habe mal den relativ unwichtigen an Anfang gesetzt, und zwar den UTS Namespace. Der ist nämlich relativ einfach zu erklären. Der virtualisiert den Hostname vor allem. Das heißt, wenn ich den UTS-Namespace trenne, kann ich in den verschiedenen Namespaces meinem Linux-Kernel verschiedene Hostnames geben. Das geht mit dem Set-Domain-Name und Set-Hostname-Aufruf. Und wenn ich dann Uname benutze, dann sehe ich da andere Ausgaben. Praktisch am Beispiel. Vorhin wurde genannt Unshare als Command-Line-Werkzeug. Das können wir hier benutzen. Ich habe jetzt da nicht nur den UTS-Namespace reingeschrieben, sondern auch den User-Namespace. Der User-Namespace ermöglicht es uns, als Nutzer, der nicht root ist, Namespaces zu benutzen. Und an der Stelle, wo ich einen User-Namespace trenne, kann ich auch den UTS-Namespace trennen. Oder alle anderen Namespaces dann. Das ist also ein Demo-Artefakt, dass hier der User-Namespace auch auftaucht. Damit ich dann in dem Namespace irgendwie was tun kann, Hostname setzen ist ja eine privilegierte Operation, benötigt der Linux-Kernel Capabilities, auf die kommen wir auch noch ein paar Mal zu sprechen. Und normal, wenn ich irgendwie dann einen Prozess erstelle, dann werden die Capabilities erstmal nicht vererbt. Das heißt, ich gebe dem Unshare-Kommando hier noch so ein Keep Caps mit, sodass die durch den User-Namespace gewonnenen Capabilities, da kommen wir nochmal später drauf, auch vererbt werden und ich dann in der Subshell, die da erzeugt wurde, die Rechte habe, den Hostname auch wirklich zu ändern. Dann kann ich da Hostname Chemnitz ausführen, was ich normal in meiner Nutzer-Shell nicht tun kann. Also kann man jetzt gerne einfach mal ausprobieren auf seinem System, Hostname und dann irgendwas eingeben und dann sollte man, als wenn man das nicht als Root macht, erstmal irgendwie einen Fehler kriegen, dass man keine Rechte dazu hat. Wenn man das aber in dem Unshare macht, dann kann man das plötzlich machen, weil man nicht mehr den Hostname des Systems verändert, sondern den Hostname von einem neuen UTS-Namespace. Und so kann ich verschiedene Sichten auf meinen Linux-Kernel erzeugen. An dieser Stelle habe ich jetzt das mit der Shell gemacht und da mehrere Prozesse erzeugt. Das ist aber nicht nötig, wenn ich das jetzt in Python mache, das ist jetzt so ein Python-Pseudocode, dann kann ich diesen Unshare-Aufruf als Syscall ausführen und dann ist dieser Prozess, ohne irgendwie einen neuen Prozess zu erzeugen, in dem neuen Namespace und kann dann direkt den Hostname auch verändern. Weil er dann, nachdem der User-Namespace geteilt wurde, die Capabilities hat und im UTS-Namespace dann die andere Sicht hat und dann kann man das tun. Fragen soweit zum UTS-Namespace? Dann kommen wir zu einem anderen, relativ langweiligen, dem IPC-Namespace. Der virtualisiert System 5 IPC und Message Queues. Ich habe mal geguckt, jetzt zum Beispiel auf dem Laptop hier mit dem aktuellen Debian 4-Key, was da so an Message Queues und IPC-Mechanismen in Verwendung ist und finde eine gähnende Leere. Das sind Technologien, die mittlerweile nicht mehr so aktiv genutzt werden. Systemd setzt sehr auf Unix Domain Sockets und das ist mittlerweile der vorherrschende IPC-Mechanismus. Deshalb ist das ein relativ langweiliger Namespace, ist trotzdem irgendwo wichtig, weil wir damit eine Isolation schaffen können vom restlichen System. Gerade wenn wir irgendwie Container aufmachen, dann nimmt man diesen IPC-Namespace halt einfach mal mit, um das vom Hauptsystem zu trennen. Deshalb habe ich da jetzt auch keine Beispiele. Der C-Group-Namespace wird schon ein bisschen interessanter. Kann ich mal so ein Stimmungsbild haben, wer alles weiß, was eine Control-Group ist? Das ist so ein gutes Drittel des Saals. Dann müssen wir da ein bisschen ausholen. Das ist auch eine Container-Technologie. Irgendwann war die Frage, können wir ganze Prozessgruppen irgendwie verwalten? Also wäre schön, wenn man zum Beispiel sagen kann, hier, ich habe so einen Haufen von Prozessen, die zähle ich zusammen als eine Anwendung oder einen Container, wie man das dann sehen will. Und jetzt hätte ich gern, dass die maximal die Hälfte meiner CPUs benutzen können. Oder nur ein Drittel vom Arbeitsspeicher oder sowas. Oder nur ein Teil der Bandbreite auf dem Storage-Stack. Und um das zu ermöglichen, so eine Ressourcenpartitionierung, hat man irgendwann Control Groups eingeführt. Das ist im SysFS verankert, da gibt es auch so eine Hierarchie und jetzt kann ich Prozesse da einsortieren und Beschränkungen darauf feststellen. Da gibt es mehrere Controller, sogenannte, die dann, also ein CPU-Controller, IO-Controller und so weiter, mit denen man diese Beschränkung machen kann. Man kann damit aber auch Prozesse einfach nur so gruppieren. Systemd macht das ganz aktiv. Also immer dann, wenn ich eine Systemd-Unit habe, erzeugt es auch dafür eine eigene Control Group. Wenn man jetzt zum Beispiel auf seinem Rechner mit systemd-cgls eingibt, sieht man diese Prozesshierarchie in Control Groups. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie einen Container erzeuge, ist das natürlich nicht so gut, wenn ich da die Hierarchie sehe vom Host-System. Und deshalb ermöglicht dieser C-Group-Namespace, da eine andere Sicht auf C-Groups zu kriegen. Und die C-Group, in der der Prozess aktuell ist, sieht dann so aus, als wäre sie die Wurzel. Wenn ich jetzt darin wieder neue Control-Groups erstelle und dann wieder Unshare mache, kriege ich dann wieder eine neue Wurzelgruppe. Im Kontext von Systemd muss man an der Stelle auch wissen, wenn man jetzt in einem Container Systemd laufen lassen will, möchte das die Control Groups verwalten. Man spricht da von einem C-Group Manager. Vor etwas längerer Zeit gab es da auch mal CG Manager als separates Werkzeug. Das konnte man unter System 5 Init einstellen. Heutzutage werden in der Praxis die allermeisten Control Groups von Systemd verwaltet. Und zwar nicht von nur PID1 Systemd, sondern auch von dem Systemd User Manager, wenn man sich anmeldet. Der ermöglicht uns dann, Scope Units zu erzeugen. Und eine Scope Unit erzeugt eine separate Control Group. Und wenn wir jetzt noch die Option Delegate True mitgeben, dann kann Systemd als Service, der mit höheren Rechten läuft, diese eine Control Group in diesem Sys-File-System mit den Rechten des Nutzers ausstatten, der gerade läuft, und die schreibbar machen. Und wenn ich diese Control Group jetzt zur neuen Wurzel mache, dann kann ich tatsächlich in so einer Control Group dann auch wieder einen kompletten System-Service laufen lassen, der dann auch tatsächlich funktioniert. Und genau so machen Podman und Docker das. Da kann man ja mittlerweile nicht nur System-Container als privilegierte Container laufen lassen, sondern auch als unprivilegierter Nutzer System-Container laufen lassen. Und das setzt genau diese Technologie voraus, dass Podman mit Systemd redet, sagt, mach mal eine Scope-Unit auf, mit Delegate True, und dann kann die vererbt werden. Vielleicht gucken wir uns das mal als Beispiel an, wie das funktioniert. Also wenn ich jetzt erstmal so ganz normal auf meinem Linux unterwegs bin, wir nehmen jetzt mal Systemd an, und dann gucke ich mir die aktuelle Control Group an, dann stelle ich fest, okay, die gehört root und ist für mich nicht schreibbar. Und nicht schreibbar heißt, ich kann in den Dateien dieses Verzeichnisses nichts ändern. Das heißt, ich kann keine Prozesse in die Control Group hineinschieben, ich kann keine rausschieben, ich kann keine Ressourcenlimits setzen, ich kann keine Subgruppen erzeugen, all das ist nicht möglich. Jetzt kann ich Systemd Run benutzen und sagen, ich brauche so eine neue Scope Unit. Wenn ich das gemacht habe, dann stelle ich fest, die Control Group, die ich jetzt habe, ist irgendwie eine andere als vorher. Also wenn ich das vorher und hinterher angucke, kommt da aus dem PROC-Safe C-Group was aus. Das hat mich jetzt in so eine Subshell geschoben, das Systemd Run. Dann merke ich mir mal, wie die Control Group heißt und kann jetzt mit dem Unshare-Tool, was wir jetzt schon mehrfach benutzt haben, die Control Group, den Namespace davon aufteilen. Und wenn wir das gemacht haben, erwarten wir, dass die Control Group, die wir jetzt sehen, wieder eine Wurzelgruppe ist. Also genau das, was ich gerade beschrieben habe, können wir halt genauso beobachten. Aber in dem PROC-File-System, wo die Hierarchie hinterlegt ist, ist immer noch die alte Sicht. Also wenn wir da jetzt die Wurzelgruppe angucken, ist die immer noch nicht schreibbar, weil das Dateisystem, also das SysFS, immer noch das alte SysFS ist. Um das so darzustellen, wie wir das jetzt in dem C-Group-Proc-File sehen, muss man noch einen Bind-Mount machen und die eigentliche Subgruppe an die Stelle ummounten, wo sie eigentlich zu erwarten wäre. Und das ist auch das, was Podman und Docker machen. Das heißt, immer dann, wenn ich irgendwie Container erzeuge, die Control-Group-fähig sind, muss ich genau so einen Mount machen, um das zu virtualisieren. Ansonsten passt irgendwie die Sicht des Prozesses auf sich selber, in welcher Gruppe bin ich und wie sind die Gruppen organisiert, nicht zusammen. Jetzt haben wir hier an der Stelle, ich habe das mit den Dollars so ein bisschen angedeutet, sehr viele Subshells erzeugt und sehr viele Prozesse. Tatsächlich braucht man die nicht. So eine Transient Unit kann man auch erstellen, ohne einen neuen Prozess zu erstellen. Da kann man mit Systemd per Dbus reden und sagen, so einen Dbus-Call machen, mach mal bitte eine neue Unit auf und hier dieser Prozess kommt bitte da rein mit irgendwie Properties. Und sobald ich das gemacht habe, hat das Systemd Supervisor den Prozess, den ich da angegeben habe, der ist jetzt hier implizit, verschoben in diese neue Scope-Unit, ohne dass ich jetzt irgendwie Clone, Fork oder irgendwas gemacht habe. Dann kann ich mir die Control Group, in der ich aktuell bin, irgendwie merken, weil wenn ich erstmal einen Unshare gemacht habe, ist die ja nicht mehr irgendwie bekannt. Dann irgendwie Unshare aufrufen, das ist jetzt hier ein bisschen komplexerer Aufruf, wenn man noch irgendwie UID-Mapping und so Kram braucht. Darauf kommen wir später noch. Und dann diesen Bind-Mount ausführen, alles im selben Prozess. Also die ganzen neuen Prozesserstellungen, die wir in der Shell-Variante gesehen haben, sind nicht technisch notwendig und passieren auch in C-Run und Run-C am Ende nicht. Gibt es soweit Fragen zum Control Group Namespace? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zum Time Namespace. Der ist ein bisschen speziell. Der virtualisiert nämlich Clock Monotonic und nicht Clock Real-Time. Kann ich mal so ein Abstimmungsbild sehen, wer den Unterschied zwischen diesen beiden Uhren kennt? Das, okay, dann müssen wir die auch nochmal erklären. Die Clock Real-Time ist die Uhr im Linux, die die Zeit angibt, wie wir sie als Menschen wahrnehmen. In Sekunden, seit irgendeiner Epoche, aber wir erwarten, dass wenn wir auf verschiedenen Linux-Systemen Clock Real-Time machen, dass wir immer das Gleiche rauskriegen, zum gleichen Zeitpunkt. Wir erwarten aber nicht, dass Clock Real-Time immer nur größer wird, weil manchmal geht die Uhr halt ein bisschen zu schnell und wenn man dann eine Zeitsynchronisation macht, muss man sie zurücksetzen. Clock Monotonic ist eine andere Uhr, die der Linux-Kernel bereitstellt. Bei der erwarten wir, dass sie auch irgendwie mit Sekundengeschwindigkeit vorwärts geht und wir erwarten, dass die Zeit nur größer wird. Aber wenn ich auf zwei verschiedenen Linux-Systemen Clock Monotonic Zeitstempel kriege, dann sind die halt irgendwie unterschiedlich, weil die Epoche ist, wann das System gestartet ist. Das ist aber wichtig für viele Prozesse. Also wenn ich jetzt irgendwie Timeouts berechne in irgendwelchen Anwendungen, die gerade Select, Poll, Epoll oder sowas benutzen, dann will ich ja relative Zeitstempel haben. Und wenn ich die jetzt auf Realtime-Clocks mache und dann hat jemand gerade die Uhr geändert, dann kann es passieren, dass mein Timeout plötzlich nicht mit der realen Zeit irgendwie was zu tun hat, weil nur gerade meine Uhr gesprungen ist. Das heißt, in all diesen Anwendungen wendet man typischerweise Clock Monotonic, wenn man es richtig macht. Und das ist wichtig für ein Tool, was wir vorhin gar nicht erwähnt haben, auf der ersten Folie drauf stand, nämlich Checkpoint and Restart in User Space. Das benutzt nämlich auch tatsächlich ganz viele Namespaces, um einen Prozess, der einfach so ganz normal auf so einem Linux läuft, zu nehmen, einzufrieren, einen Schnappschuss zu speichern, den Prozess irgendwie zu beenden und auf einem anderen Host oder auf dem gleichen Host oder auf einem Host, wenn er neu gestartet ist, neu zu starten. Und damit er das kann, muss ganz viel emuliert werden. Wenn ich den Prozess irgendwie dann mit seinen Speichermappings und allem starte, hat er ja eine Vorstellung, was habe ich denn für eine Prozess-ID? Und wenn die dann nach dem Neustarten eine andere ist, ist es irgendwie blöd. Deshalb benutzt Checkpoint and Restart in User Space einen Prozess-Namespace, der die PIDs virtualisiert, da kommen wir auch noch gleich zu. Aber es verwendet auch einen Time-Namespace, damit nach dem Neustart die Uhr weiterhin monoton vorwärts geht. Das macht diesen Namespace aber nicht so richtig nützlich für Container. Das heißt, in den meisten Container-Anwendungen spielt der Time-Namespace keine Rolle. Und auch wenn wir irgendwie überlegt, kann man den Reproducible Builds benutzen, um dann Builds from the Future zu machen, um zu sehen, welche Zertifikate auslaufen. Nein, das ist nicht der Namespace, den man dafür verwenden kann. Fragen dazu? Gut. Kommen wir zu den komplexeren Dingen. Network Namespace wurde als einer der ersten genannt. Der virtualisiert eine ganze Menge. Netzwerkschnittstellen, Routentabellen, die komplette Firewall, NFTables, IP-Tables, aber auch lokale Kommunikation Unix Domain Sockets. All diese Interaktionen, die ich mit IP-Route 2 machen kann, IP-Link, all die trennt der Network Namespace auf. Wenn ich erstmal so einen neuen Network Namespace erzeuge, dann sind in dem neuen Network Namespace alle Netzwerkinterfaces, die im Initialen waren, nicht mehr da. Ausnahme ist, der Kernel erstellt automatisch ein Loopback-Interface, das ist aber auch gar nicht aktiviert. Das ist dann down, wenn man das anschaltet. Das heißt, wenn man so ein Network Namespace aufteilt, hat man erstmal ja so gar kein Netzwerk. Und dann muss man erstmal von Grund auf anfangen, irgendwas machen. Und um das zu tun, ist eine der wesentlichen Technologien VETH-Interfaces. Wenn ich so ein VETH-Interface erstelle, das sehen wir gleich noch, dann hat das zwei Enden und ich kann mit IP-Link-Set-Dev irgendwas das eine von den beiden Interfaces zwischen Namespaces verschieben. Und so zwei verschiedene Network-Namespaces, zum Beispiel den initialen Namespace und den Namespace eines Containers, über zwei Netzwerkschnittstellen verbinden, die jeweils die Pakete sich gegenseitig zuschicken. Eine andere Möglichkeit, Network-Namespaces in einen Containern brauchbar zu machen, ist DevNet TAN. Das wird von vielen VPN-Anwendungen genutzt, zum Beispiel OpenVPN. Wenn man dieses Device öffnet, bekommt man einen File-Descriptor und am anderen Ende dieses File-Descriptors ist dann ein TAN-TAP-Interface. Und alle Pakete, die ich in diesen File-Descriptor schreibe, kommen aus dem Netzwerkinterface raus und alles, was ich in das Netzwerkinterface reinschmeiße, kommt aus dem File-Descriptor raus. Und genau das kann man hier auch benutzen. Zwei Tools, die das machen, sind Slip4NetNS und Pasta. Die werden übrigens auch von Docker und Podman eingesetzt. Und so machen die User-Mode-Networking. Das heißt, das Slurp-Tooling ist übrigens auch das, was QEMU einsetzt, wenn ich QEMU als unprivilegierter Nutzer starte. Das emuliert einen kompletten Network-Stack. Das heißt, immer dann, wenn ein Paket reinkommt, interpretiert das den kompletten TCP-IP-Stack und macht dann intern Network-Address-Translation und macht neue TCP-Verbindungen nach außen auf und konvertiert die dann wieder in Netzwerkpakete, damit das für den Container oder die VM so aussieht, wie das ursprünglich mal war. Dann noch das versprochene Beispiel zu VETH-Schnittstellen. Wenn ich die einfach erstelle, eine VETH-Schnittstelle, kriege ich zwei, die sich gegenseitig als Ende haben. Und weil ich davon nichts irgendwie aktiviert habe, werden die alle als Down markiert. Ja, Fragen soweit zum Network Namespace? Ja? Die Frage ist, ob darüber Virtual Routing und Forwarding realisiert wird. Ich fürchte, bei der Frage muss ich passen. Das weiß ich nicht. Gut. Kommen wir zum PID Namespace. Das ist auch einer der komplexeren. Der virtualisiert Prozessnummern. Wenn ich getPID in so einem Prozess aufrufe, kriege ich eine Nummer zurück. Und die kann jetzt plötzlich, je nachdem, in welchem Namespace ein Prozess sich befindet, unterschiedlich ausfallen. Also ein Prozess hat jetzt nicht mehr eine Prozess-ID, sondern mehrere. Und zwar für jeden Namespace in seiner Hierarchie eine. Wenn ich so ein Namespace erzeuge, ist das auch anders als in vielen anderen Namespaces. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Unshare benutze, dann ist der Prozess nach dem Unshare des PID-Namespaces nicht im PID-Namespace. Anders als bei den allermeisten anderen, sondern der nächste Prozess, der erstellt wird mit Fork oder Klon oder irgendwas, der ist dann im Namespace und der erhält die Prozessnummer 1. Das heißt, wenn ich irgendwie Container erzeuge, irgendwie wo systemd oder sys5init als PID 1 läuft, dann muss ich dafür sorgen, dass ich irgendwie den Namespace trenne und dann diesem Prozess, der die PID 1 hat, sage, dass das systemd wird oder system5init oder was da auch immer gerade als 1 läuft. Dieser PID 1 wird auch automatisch zu einem sogenannten Subreaper. Mal Hände hoch, wer das schon mal gehört hat. Das sind sehr wenige. Das ist ein schräges Feature vom Linux-Kernel. Wenn ein Prozess stirbt, dann hat man vielleicht schon mal gesehen, dass der erstmal weiter existieren kann als sogenannter Zombie. Da ist dann PS, irgendwie ein Z dran. Der Prozess ist dann irgendwie nicht mehr so richtig da, aber irgendwie schon noch. Und der existiert weiter, so lange, bis ein anderer Prozess das Ergebnis mit WaitPID abgerufen hat. Ja, und normalerweise, wenn man irgendwie eine Shell hat und daraus irgendwas startet und dann beendet sich das, dann macht die Shell WaitPID und deshalb gibt es keine Zombies. Manchmal passiert es aber, dass man einen Prozess startet und der Prozess, der das gestartet hat, sich beendet. Und jetzt stellt sich die Frage, wer muss denn jetzt WaitPID machen? Und der Prozess, der das machen muss, ist dann der Prozess mit der Nummer 1. Das heißt, eine der wirklich wichtigen Aufgaben von Prozess Nummer 1 ist, Waitbit aufzurufen, um all die verlorenen Prozesse einzusammeln, die irgendwie mal erstellt sind. Und dieses Subreaper-Konzept delegiert jetzt diese Aufgabe an irgendeinen Prozess, der nicht die Nummer 1 hat im initialen Namespace. Also man kann auch ohne Namespaces sagen, dieser Prozess wird jetzt zum Subreaper. Und das bedeutet, dass alle Prozesse, die irgendwie davon transitiv erstellt werden, wenn dann irgendwie der Parent Process nicht mehr existiert, dass WaitPit nicht von dem initialen PIT 1 ausgeführt werden muss, sondern von diesem Subreaper. Und der PIT Namespace macht den Prozess 1 automatisch zu so einem Subreaper. Was natürlich praktisch ist, weil das ist, was so ein PIT 1 eigentlich auch erwartet. Was anderes, was der PIT Namespace auch ermöglicht, ist PROC zu mounten, und zwar eine neue Instanz. Das ist wichtig, weil das PROCFS, wenn ich das einfach weiter benutze, habe ich wie beim C-Group Namespace das Problem, ich mache getPIT, kriege irgendeine Nummer raus, aber wenn ich dann in PROC gucke, habe ich die Sicht vom initialen Namespace. Und das passt so überhaupt nicht zu meinem aktuellen Namespace. Das heißt, wenn ich ein PIT Namespace haben will, will ich in aller Regel auch eine neue Instanz von PROC mounten, um diese korrekte Sicht darauf zu kriegen. Mal so ein ganz einfaches Beispiel, wie man das machen kann. PIT Namespace. Jetzt kommt die Option Fork dazu. Die ist wichtig, damit der Prozess, den wir da bekommen, auch der PIT 1 Prozess wird. Und Unshare hat gleich so einen Helfer, dass man PROC auch automatisch mounten muss, kann und das nicht selber machen muss. Und so kriegen wir einen PS-Prozess, der die Prozess Nummer 1 hat. Weil er der erste war. Was hier auch noch eine wichtige Rolle spielt, wenn dieser PIT1-Prozess stirbt, dann räumt Linux vollautomatisch den Namespace weg, indem er alle Prozesse, die da jetzt noch drin sind, mit dem Signal SIGKILL entsorgt. Das ist also auch noch eine schöne Möglichkeit, sehr zuverlässig alle Prozesse, die da irgendwie erstellt sind, sehr automatisch zu entsorgen. Damit kommt auch, also ein Prozess, der in diesem PIT-Namespace kommt, der ja nicht raus. Und wenn ich den Prozess 1 töte, dann habe ich einmal den kompletten Namespace weggeräumt. Sehr praktisch. Das gleiche Beispiel können wir jetzt auch nochmal in Python uns angucken. An der Stelle kann ich jetzt sehr präzise die Forks kontrollieren, wenn ich das nicht in Shell mache. Also machen wir da erstmal irgendwie so ein Unshare, dass da No-Helper dran steht, müssen wir gleich noch angucken. Dann muss ich diesen Fork kontrollieren und der Kind-Prozess, das ist jetzt da, wo 0 rauskommt, der ist jetzt Prozess Nummer 1, hat dann die Möglichkeit, durch den Mount-Namespace, den ich da auch noch reingemogelt habe, PROC zu mounten, und dann kann er mit PROC interagieren und sieht, dass er wirklich die Prozess Nummer 1 hat. Fragen soweit zum PIT Namespace? Ja?
Normalerweise laufen ja selten oder Namespace, auch wenn ich die jetzt in einem Unshare laufen lasse. Die müssen ja dann noch irgendwo gemappt werden, also im Grund müsste ich die ja dann alle zählen.
Die Frage ist, wie sieht das jetzt außerhalb dieses Namespaces aus? Und all diese Prozesse, die jetzt auch PIT 1 haben, haben im initialen Namespace, existieren die auch, haben aber eine andere Prozessnummer. Die wird halt laufend fortvergeben, und der PIT Namespace erzeugt jetzt so ein Mapping zwischen Prozessnummern im Namespace und im äußeren Namespace. Das kann auch über mehrere Ebenen gehen, also ich kann die ja schachteln. Also tatsächlich, wenn ich jetzt mir das von außen angucke, hat der Prozess einfach eine andere Nummer. Beantwortet das die Frage? Kommen wir weiter zum User-Namespace, vorletzter. Oh ja, ich werde wahrscheinlich etwas länger brauchen, ich weiß nicht, ob wir ganz so viel Zeit für Fragen haben. Der User-Namespace ist ganz speziell, das ist der einzige Namespace, der nicht die Capability CapsysAdmin benötigt. Alle anderen benötigen das, um den Syscall ausführen zu können. Das Coole daran ist, Sobald ich so ein User-Namespace erzeugt habe, habe ich in dem Namespace CapsysAdmin. Also die Capabilities sind etwas, was dadurch virtualisiert wird. An der Stelle, wo ich ein User-Namespace habe, hat jeder Prozess nicht nur einen Satz, also in Wirklichkeit sind es 5 Sätze von Capabilities, sondern für jeden Namespace in der Hierarchie einen Satz Capabilities. Ebenso wie wir Prozess-IDs gerade gesehen haben, wie die innen und außen unterschiedlich sein können, können in einem User-Namespace dann Nutzer und Gruppen unterschiedlich sein. Das wird über die Datei procpit-UID-Map und GID-Map erklärt und kann auch darüber verändert werden. Das Set-Groups würde ich an der Stelle erstmal überspringen, aus Zeitgründen. Da kommen wir mal gucken. Und was dann auch noch eine Rolle spielt, die man wissen sollte, ist, es gibt eine spezielle Overflow-UID und eine Overflow-GID. Das hängt damit zusammen, wenn wir so ein Namespace erzeugen, dann erzeugen wir aktiv, anders als beim Prozess-Namespace, eine Abbildung zwischen Nutzern im Namespace und außen. Und Gruppen genauso. Aber typischerweise sind in dem Namespace nicht alle Nutzer und nicht alle Gruppen abgebildet. Und es gibt dann irgendwelche Nutzernummern, die nicht abgebildet sind. Wenn die jetzt aber irgendwo eine Datei haben und ich Stat mache und dann sehe ich irgendwas, dann meldet mir der Kernel die Nummer, die in dieser Overflow-UID, Overflow-GID-Datei steht. Und die ist meistens die von Nobody. Das heißt, wenn ich irgendwie in User-Namespaces operiere und dann steht da irgendwas von Nobody, dann sollte man mitdenken und sagen, ah, das ist bestimmt die Overflow-UID und bestimmt liegt es daran, dass der Nutzer gerade keine Abbildung in dem Namespace hat. Die Zuordnung passiert über dieses PROC-File und kann aber erstmal nicht so ohne weiteres verändert werden. Weil wenn ich diese Zuordnung machen kann und alle Capabilities habe, dann kann ich ja Set-UID in dem Namespace benutzen und dafür Nutzer wechseln. Damit kann ich ja auch im initialen Namespace, weil das ja eine Mapping ist, die Zugehörigkeit von Gruppen und Nutzern ändern. Das ist schlecht. Deshalb gibt es ein Set-UID-Programm, nein, 2 davon, die heißen New-UID-Map und New-GID-Map. Und das sind Policy-Tools, weil sie die Datei etc-sub-UID und etc-sub-GID lesen. Dort werden einzelnen Linux-Nutzern ganze Bereiche von Nutzernummern und Gruppennummern zugeordnet und erklärt, dass der Nutzer diese zusätzlich benutzen kann. Die sind dann meistens irgendwo in den Millionen oder so. Große Nummern. Und diese zugeordneten Nummern ermöglicht New-UID-Map und New-GID-Map dann mir zu benutzen. Das heißt, wenn ich einen User-Namespace erzeuge, habe ich entweder die Möglichkeit, ich kann eine einzige UID mappen, nämlich meine eigene, und dann kann ich gar kein Set-UID benutzen, weil ich kann ja nicht von einer zur selben, ja, das kann ich noch wechseln, aber anders nicht. Oder ich benutze New-UID-Map und dann kann ich mehrere Nutzer verwenden. Ein ganz typisches, wie das aussieht, ist, ich habe jetzt mal 3 Namespaces angedeutet und da einfach die ganzen UIDs hingeschrieben. Und das Mapping ist immer 1:1. Also ich kann eine UID links, einer UID rechts zuordnen. Und das wäre so ein Mapping, wie man das vielleicht machen würde. Mein Nutzer hat vielleicht so eine typische UID von 1000. Und dann habe ich hinten irgendwo bei 100.000 noch so eine Sub-UID-Allocation aus dieser etc-Sub-UID. Und die habe ich mir gemappt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe gesagt, der Root-Nutzer im Container, der möge jetzt bitte mein normaler Nutzer sein. Das macht nämlich manches einfacher. Weil ich dann Dateien, die drinnen sind und draußen sind, beide beschreiben kann, ohne dass ich da irgendwie Stress kriege. Und alle anderen UIDs, die nehme ich aus irgendwie diesem hohen Bereich. Das heißt aber auch, dass irgendwie jetzt alle Nutzer-IDs, die größer sind als das, im Container nicht verwendet werden können. Also alle Nutzer, die ich nicht so abgebildet habe, da kann ich kein Set-UID drauf machen. Da kriege ich dann irgendwie Permission denied. Insbesondere heißt das, ich kann Sub-UID im Container nicht benutzen, weil ich ja keine höheren Nummern habe, die ich da irgendwie verwenden könnte. Wenn man also Container in Container machen will, dann braucht man mehr Nutzer und Gruppen. Ich muss also irgendwie eine zweite Allocation da noch irgendwie reinkriegen und dann kann ich die in dem Container weiterverwenden. Wichtig ist, diese Allocation, die man normalerweise auf einem Linux-System vorfindet, hat 65.000 UIDs, das reicht für einen Container, nicht für zwei. Wenn man sowas benutzen möchte und so richtig unterstützt, habe ich das weder in Podman Docker noch irgendwo anders gefunden, braucht man erstmal eine Änderung seiner etc-sub-UID und muss sagen, ja, hier, dieser Nutzer hat aber mehr. Ah, der Einwand war, man kann auch Container mit weniger UIDs machen, das stimmt, aber ich muss nicht alles mappen, ich muss nur alles mappen, was im Container verwendet wird. Wenn man sehr genau weiß, was der Container da an UIDs verwendet, kommt man auch mit weniger aus. Danke für die Ergänzung. Ich habe also zwei Möglichkeiten, diese UID-Map am Anfang eines Container, eines Namespaces zu schreiben. Entweder ich benutze New UID-Map als SetUID-Helper, der mir Privilegien aus dem initialen Namespace verwendet, um die Zuordnung zu schreiben. Oder ich mache das als Nutzer selber. Wenn ich das als Nutzer selber mache, muss ich aber diese SetGroups-Datei verwenden, um mir selber das Recht zu nehmen, die Gruppenzugehörigkeit zu ändern, weil ich sonst höhere Rechte darüber kriegen könnte, Gruppen zu verlieren. Man kann nämlich über ACLs sagen, dieser Nutzer darf eine Datei nicht lesen. Und wenn ich jetzt Gruppen verlieren könnte, könnte ich darüber eine Datei lesen. Das gleiche Beispiel nochmal in Python. Habe ich jetzt irgendwie so ein paar Hilfsfunktionen mir zusammen überlegt, wie man das machen könnte. Ich lade die Datei irgendwie rein, suche mir darin irgendwie einen Bereich von 65.000 zusammenhängenden Nummern. Dann mache ich irgendwie so einen Fork. Und den Fork brauche ich, weil das New UID Map im initialen Namespace laufen muss. Ansonsten hat es keine Rechte. Und kann dem sagen, ich hätte gern diese Nutzer gemappt. Und in dem eigentlichen Nutzer-Namespace muss ich einen Unshare machen, dann mich mit dem anderen Prozess synchronisieren, sagen, hier, ich habe jetzt den User-Namespace erstellt, jetzt ruft der andere Prozess im initialen Namespace New UID-Map und New GID-Map auf. Damit ändert sich diese Zuordnung und dadurch werde ich jetzt root. Der aufmerksame Leser hat jetzt festgestellt, dass ich ein anderes Mapping habe als auf der letzten Folie. Man kann das so und so mappen. Das ist beides möglich. Frage. Die Frage war, das ist jetzt ja so ein bisschen Pseudocode, das ist so ein bisschen Pseudocode wie Python, das if und else ist zu verstehen. An der Stelle, wo fork aufgerufen wird, kehrt das zweimal zurück. Es erstellt einen neuen Prozess. Und der Kindprozess kommt mit dem Wert 0 zurück und der vorhandene Prozess, der vorher schon existierte, kommt mit der Prozess-ID des Kindprozesses zurück. Das heißt, das if-else teilt jetzt den Weg auf in Kind und alten Prozess. Frage beantwortet? Nein, der eine Prozess kriegt den einen Zweig und der andere Prozess kriegt den anderen Zweig. Kommen wir zum Mount Namespace. Das ist der erste Namespace des Linux-Kernels überhaupt in 2.4.19. Und er heißt, er hat den Clone New NS-Namen gekriegt. Da steht nichts von Mount, weil man sich da noch gar nicht sicher war, dass man mehrere Namespaces brauchte. Das hat man erst irgendwie später festgestellt. Mount Propagation ist etwas, was für Namespaces ganz wesentlich ist. Das fällt sonst so unter ferner Liefen und man hat damit wenig zu tun. Man sollte davon mal gehört haben, weil das so ein bisschen erklärt, wenn ich in einem Namespace einen Mount mache, hat der eine Auswirkung auf Namespaces, die darunter sind oder nicht. Und wenn man sich wundert, ich habe jetzt hier aber einen Mount gemacht, warum sehe ich denn das da hinten nicht? Mount Propagation. Weiter will ich darauf jetzt erstmal nicht eingehen, außer ein fieses Detail. Der Linux-Kernel hat per Default die Mount Propagation private und kann die auch nicht mehr ändern, weil never break user space. Das heißt aber, wenn ich irgendwie in einem normalen Linux-Kernel Unshare mit einem Mount Namespace mache, dann werden die Mounts halt nicht weiter vererbt. Systemd macht aber als eine der ersten Dinge, die es beim Booten tut, die Mount Propagation auf Shared zu ändern. Das heißt, ein Linux ohne Systemd und ein Linux mit Systemd verhalten sich an dieser Stelle fundamental unterschiedlich. Ja, ein anderer Effekt, der auch wichtig zu betrachten ist, Mount Namespaces interagieren mit Nutzer Namespaces ganz gemein. Die haben nämlich, also ein Mount Namespace hat immer einen zugeordneten User Namespace, der irgendwie dem mal dran gehört. Und Mounts, die über eine Nutzer-Namespace-Grenze hinweggehen, können nicht mehr verändert werden. Also wenn ich irgendwie einen Nutzer-Namespace trenne und dann noch einen Mount-Namespace dazu und jetzt gucke, da unten drunter gab es mal einen Mount und den möchte ich jetzt U-Mounten. Mm-mm. Das ist verboten. Das hat aber auch Vorteile. Jetzt kann ich plötzlich mit einem Mount von irgendwie einem leeren Dateisystem Dinge verstecken. Und wenn ich jetzt einen User- und Mount-Namespace trenne, dann können die Dinge, die da drin sind, die versteckten Dinge auch wirklich nicht mehr zugreifen, weil sie diesen Mount nicht mehr entsorgen können. Und was anderes, was man mit Mount Namespaces auch cooles machen kann, ist der Fuse benutzen. Wenn wir sonst so Filesystem in User Space haben, dann gibt es einen Set UID Helper, der ermöglicht dann dem Nutzer, das zu mounten, auch im initialen Namespace. Wenn wir das mit Mount Namespaces haben, brauchen wir gar kein Set UID mehr. Wir können einfach im Namespace der Fuse öffnen, kriegen einen File-Descriptor, können dann ganz normal da drin diesen File-Descriptor mounten, irgendwo hin. Und der File-Descriptor, da kleben wir dann irgendwie einen Treiber dran. Insbesondere kann ich diesen File-Descriptor auch in den initialen Namespace schicken und den Treiber im initialen Namespace laufen lassen. Auch sowas ist möglich. Damit kann man viel witzige Dinge machen. Damit bin ich am Ende der Vorstellung der einzelnen Namespaces und auch relativ am Ende der Zeit. Ich schiebe mal Fragen ein bisschen nach hinten. Was man so noch an Dingen, die man gucken will, für Namespaces benutzen kann. LSNS gibt so eine Übersicht von Namespaces, die man so sehen kann. Setpriv gibt eine Übersicht über Capabilities, die der Prozess gerade so haben könnte. Und wenn man mal irgendwie mit Namespaces und UID-Mapping gearbeitet hat, hat man häufiger mal Dateien, die irgendwelche hohen Nummern haben, die man plötzlich nicht mehr löschen kann und dann ist man dazu geneigt, dann einen Root-Nutzer zu nehmen, um damit aufzuräumen. Man kann aber auch Unshare, Map, Auto, Keep Caps benutzen, dann kann man die Dateien damit löschen. Da muss man nicht immer Root werden. Denn vieles, also alle diese Beispiele, die ich hier gezeigt habe, funktionieren im initialen Namespace als unprivilegierter Nicht-Root-Nutzer. Und vieles, was wir hier machen können, können wir mit Namespaces ohne Root machen. Das ist sicherer. Jetzt komme ich noch zwei Dinge. Ja, wir kommen sehr ans Ende der Zeit. Container-Ansätze. Es gibt zwei grundsätzliche Paradigmen, Container zu gestalten. Die ganzen Docker, Podman, Bubblewrap erstellen einmal am Anfang einer Session einen Satz Namespaces und benutzen den dann für den Rest. Und dann gibt es noch so einen anderen Ansatz, der wird im Debian-Umfeld immer mal verwendet, wo ich die Namespaces immer on demand neu erzeuge. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile. In dem Docker-Podman-Ansatz, der ist für Debian zum Beispiel schwierig zu nutzen, weil wir gerne am Anfang, wenn wir Pakete bauen, Sachen runterladen wollen mit Netzwerk und dann das Netzwerk ausschalten wollen. Netzwerk ausschalten klingt nach Network-Namespace trennen. Geht damit nicht. Andersrum kann ich in diesem, ich mache mir meine Namespaces immer wieder neu, so Dinge wie Fuse nicht benutzen, weil ja der Fuse-Treiber dann jedes Mal weg ist. Ja. Letzte Folie darf ich noch? Das Problem mit ZNS. ZNS ist ein schwieriger Syscall, finde ich, weil er einen Prozess nimmt und in diesem Prozess Privilegien abgibt. Damit, dass er die abgibt, macht der Prozess sich in dem PID-Namespace sichtbar für andere Prozesse, die jetzt plötzlich einen Einfluss darauf haben können. Und wenn der Prozess noch irgendwas an Rechten mitbringt, wie geöffnete Dateien oder vererbte Capabilities oder irgendwas, kann man die jetzt plötzlich benutzen. Und das ist tatsächlich die Strategie gewesen, wie man so Docker aufgemacht hat, mehrfach. Das hat eine Analogie, nämlich zu setuid. Im setuid-Umfeld kommt gerade die Systemd-Welt immer mehr zu dem Schluss, setuid wollen wir gar nicht mehr haben, weil das umgekehrt ist. Ein Prozess kriegt Privilegien, aber vererbt die Umgebung und wird durch die Umgebung, kann ich jetzt die Privilegien angreifen, durch Umgebungsvariablen, geöffnete Dateien, Ressourcenlimits, alles Mögliche. Damit hatten wir ja schon seit Jahren Stress. Und jetzt machen wir mit ZNS das nochmal. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Und damit bin ich endlich, doch mit ganz schön viel Zeit am Ende. Wir haben nicht mehr so viele Fragen, aber wir hatten ja auch schon viele Fragen. Device-Files, ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Die werden nicht virtualisiert. Wenn ich in einem Container Device-Files haben möchte, dann muss ich die aus dem initialen Namespace per Bind-Mount reinbringen. Die gehören dann immer Nobody, weil Root nicht gemappt ist. Und ich kann nur die reinbringen, die ich vorher auch schon gesehen habe. Haben wir noch Zeit für eine letzte Frage? Ansonsten findet man mich vielleicht auch am Debian oder Chaos-Treff Chemnitz-Stand. Und kann da noch mit mir ins Gespräch kommen. Frage? Die Frage ist, ob man als unprivilegierter Nutzer in einem Network Namespace einen weiteren Network Namespace erstellen kann. Das hängt davon ab, ob man in dem Network Namespace Capsys Admin hat. Und das kann man kriegen, wenn man Unshare mit dem User Namespace macht. Also ja, die Network Namespaces kann man auch schachteln. Ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit und wer noch Fragen hat, kann ja vorkommen.